Liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich, dass ihr wieder gekommen seid heute Abend. Muss euch allerdings gleich darauf vorbereiten. Ihr habt euch ein schwieriges Thema rausgesucht und ich werde eine gute Stunde dazu brauchen, wenn es gut geht. Also, falls jemand Schwächeanfälle hat oder so, ich werde es bemerken von hier vorne aus. Bevor ich beginne und dass wir hinterher das nicht zerreden, möchte ich auf einige Bücher aufmerksam machen, die ich dort mitgebracht habe. Ich habe gestern schon ein bisschen was gesagt zu Bibel und Gemeinde. Es liegen auch wieder noch Hefte da. Und es gibt da auch so einen Rundbrief, in dem man sich eintragen kann, den man auch per E-Mail bekommen kann. Da muss man seine E-Mail-Adresse möglichst sauber eintragen, sodass kein Buchstabe verkehrt ist, weil das dann nicht ankommt, wenn nur ein Punkt fehlt. An den Büchern wollte ich zwei vorstellen. Einmal dieses hier. Das hat vielleicht den merkwürdigen Titel Chronik des Lebens Jesu. Das ist, es ist das, was es sagt, eine Chronik. Das heißt, eine chronologische Anordnung aller Informationen, die wir haben über unseren Herrn. Zunächst aus den vier Evangelien. Das heißt, man kann die vier Evangelien einmal in zeitlicher Reihenfolge lesen, aber praktisch alles bloß einmal. Ja? Wenn wir die vier Evangelien lesen, haben wir ja viele Geschichten sogar viermal drin. Ja, hier liest man das einmal und kann es dann einigermaßen anordnen, wo ist das passiert. Und dazu kommen dann noch die entsprechenden, hier am Anfang ist es zum Beispiel eine ganze Menge, die entsprechenden geschichtlichen Informationen, die wir haben aus der Zeit unseres Herrn. Damit kann man sich auch sehr gut bewusst machen, es ist wirklich passiert in einer geschichtlichen Zeit, die man sehr genau angeben kann, an einem bestimmten Ort, wo man auch noch hinfahren kann. Das ist nicht erfunden. Und wir sollten uns sehr gründlich mit der Geschichte und mit dem, was unser Herr Jesus auch gesagt und getan hat, befassen. Das soll uns also so gut wie möglich bekannt werden. Und wenn man das mal so liest, bekommt man einen ganz neuen Blick mal dafür. Das Normale ist natürlich, dass man die vier Evangelien liest. Das ist mal also eine andere Sache, die uns einen neuen Blick eröffnet. Und so ähnlich ist es auch mit diesem hier. Das heißt Tiefenschärfe, das ist ein Bibelleseplan, der auch chronologisch aufgebaut ist. Hier hat man aber nicht den Text dabei, sondern muss ihn selber lesen in seiner Bibel oder in irgendeiner neuen Übersetzung mal, die man sich kauft. Und da ist immer angegeben für jeden Tag so ein Abschnitt, den man lesen kann, wenn man in einem Jahr durchkommen will, muss man so etwa 20 Minuten dranhängen am Tag oder eine halbe Stunde, je nach Lesegeschwindigkeit. Aber da kommt man immerhin in einem Jahr durch. Man kann es auch aufteilen auf ein paar Jahre. Es gibt ja manchmal Geschwister, die haben noch niemals die Bibel durchgelesen. Ich meine wirklich von vorn bis hinten. Dieser Plan hat eine Besonderheit, also erstens immer eine leere Seite. Das heißt, da soll man wenigstens einen Gedanken von dem Bibellesen, von dem täglichen Lesen sich aufschreiben. Das reicht manchmal für den ganzen Tag. Und zum anderen, er ist auch chronologisch aufgebaut. Das ist besonders wichtig, etwa bei den Propheten, dass man da die Geschichten auch von den Königen liest, also wo das alles war, weil man da manches doch sehr viel besser verstehen kann. Okay, so viel zu den Büchern. Die anderen könnt ihr euch so angucken. Nun zu unserem Thema. Rituale in Brüdergemeinden. Ich möchte also etwas sagen über geistliche Hintergründe. Die sollen wir so gut wie möglich verstehen und dann auch einige Folgerungen für die Praxis. Am 5. Juni 1864 sagte Spurgeon in einer Predigt über Markus 16 vor 5000 Zuhörern Folgendes. Ich zitiere das mal. An einem unserer gesetzgebenden Gerichtshöfe zeigte gerade letzten Dienstag der vorsitzende Richter seinen Aberglauben, als er von dem Risiko des Unglücks ungetauft sterbender Kinder sprach. Sogar unter Nonkonformisten sieht man Verehrung von Gebäuden und gemäßigten Glauben an die Heiligkeit von Orten. Das ist alles Götzendienst. Denn an die Heiligkeit von etwas anderem als von Gott und seinem Wort zu glauben, bedeutet Götzendienst. Sei es der Glaube an die Heiligkeit der Menschen, der Priester, an die Heiligkeit der Mauersteine und des Mörtels oder der feinen Kleidung oder was man sonst im Gottesdienst verwendet. Ich sehe das überall kommen. Glauben an die Zeremonie, ein Ruhen in der Zeremonie, Verehrung von Altären, Taufsteinen und Kirchen, einer Verehrung, die so tief sitzt, dass wir uns kein Wörtchen dagegen erlauben dürfen, ohne sofort der größte Sünder zu sein. Zitat Ende. Ihr seht, der alte Spurgeon hat also sehr deutlich schon zu diesem Thema geredet. Der Name dieser Predigt lautete Wiedergeburt durch die Taufe. Und das wurde sogar zum Namen einer Kontroverse damals, die sich unmittelbar darauf erhob. Also sehr bald darauf waren 180.000 Vervielfältigungen von dieser Predigt im Umlauf. Und bald so stieg diese Zahl auf 350.000. Und eine Fülle von Artikeln, Streitschriften und Predigten als Antwort auf diesen Angriff von Spurgeon lag eben da. Ihr merkt, das hat die damalige Christenheit ungeheuer gejuckt, dass es da so ein bekannter Prediger gewagt hat, gegen Rituale etwas zu sagen, die das allgemeine christliche Volk, ob in oder außerhalb der Kirche, als heilig betrachtete. Spurgeon hielt auch die Liturgie der etablierten Kirchen nicht für biblisch autorisiert. Als Beispiel nannte er etwa das Vorgehen bei der Priesterordination, bei der der Bischof so nach apostolischer Art die Hände jemand auf den Kopf legte und sagte, empfange den Heiligen Geist. Das ist also der Hintergrund und Spurgeon sagte dazu Folgendes. Ist die Art und Weise, wie sie in Rom Priester ordinieren, schlimmer als das? Dass die Apostel den Heiligen Geist übertrugen, wollen wir nie leugnen. Aber dass Oxford, Exeter oder irgendein anderer Inhaber des Bischofsstuhls den Heiligen Geist geben kann, das benötigt einen besseren Beweis als den, den uns ihre seidenen Schürzen und Batistärmel liefern. Sehr scharf. Für Spurgeon waren solche Dinge also nicht bloß Äußerlichkeiten, es war mehr als das. Es handelte sich für ihn nicht nur um Zeremonien oder irgendwelche Rituale. Er sagt, hier wird das Wesen des Evangeliums verleugnet. Spurgeon war nicht deshalb dagegen, weil diese Dinge von der Kirche kamen. Das hat damit gar nichts zu tun. Sondern er war dagegen, weil sie dem Wort Gottes widersprachen und dem Evangelium. Und wenn wir heute über Rituale in Brüdergemeinden nachdenken, dann brauchen wir ebenfalls zunächst den festen Grund des Wortes Gottes unter den Füßen. Es genügt ja nicht, einfach dafür oder dagegen zu sein. Denn sonst ist das, wie das in Traditionen üblich ist, die Jugend ist erstmal dagegen, die Alten sind dafür. Dann führen die Jungen was Neues ein, das sind die Alten dagegen, die Jungen sind dafür. Da haben wir nichts gewonnen. Ja, wir haben dann überhaupt keinen Maßstab. Wir brauchen die Schrift. Grundsätzlich als Maßstab für diese Dinge. Ich möchte zunächst ein paar Begriffsbestimmungen vornehmen und das Thema begründen. Dann wollen wir zweitens über das Wort Gottes reden und das Wort Gottes besser zu uns reden lassen. Dann gucken wir mal in die Kirchengeschichte hinein. Das ist nämlich bei diesem Thema sehr interessant. Und schließlich, was fangen wir an mit den Ritualen, die wir auch inzwischen selber entwickelt haben? Also erstens Begriffsbestimmungen. Das Wort Ritus, das kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Brauch. Es meint also im christlichen Bereich eine vorgeschriebene gottesdienstliche Handlung. Oder wie es das Duden-Lexikon sagt, einfach ein Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung. Das heißt, so mache ich es immer. Das muss nicht unbedingt mit dem Gottesdienst zusammenhängen. Es gibt manche Geschwister unter uns, die haben einen bestimmten Ritus, zum Beispiel beim Kaffeetrinken. Da gibt es also eine genau festgelegte Ordnung, so läuft es immer. Okay, ist ja nichts dagegen einzuwenden. Zeremonien, das sind dann diese äußerlichen Dinge, die eben auch zum Ritus gehören. Bestimmte Handbewegungen, Armbewegungen in den Kirchen, manchmal das Kreuzzeichen und so ähnliche Dinge. Also eine feierlich-förmliche Handlung. Und das bezieht sich dann meistens auf das Äußerliche. Das alles hängt nun auch mit Traditionen zusammen. Und man könnte jetzt sagen, Traditionen sind praktisch die Gesamtheit der überlieferten Verhaltensweisen. Man macht ja auch nicht jeden Tag alles anders. Es ist nicht verboten, Traditionen zu haben. Aber wir müssen darüber wachen und immer wieder in die Schrift hineinschauen, was unser Anliegen ist, wie wir ja auch gestern gesagt haben, das Anliegen auch unserer Väter schon war. Ja, was sagt die Schrift dazu? Nun, wieso redet man überhaupt über so ein Thema? Es entzündet sich sehr schnell eine Streitfrage, etwa an solchen Dingen, ja, darf man so etwas machen wie eine Kinderdarbringung? Da gibt's also, oder gab es schon wilde Streitereien in der Gemeinde deswegen. Die einen waren total dafür, die fanden das toll, mit neugeborenen Kindern. Die anderen fanden das so eine Art Taufersatz und eine höchst gefährliche Sache. Also was machen wir damit? Nicht bloß, was wir nur machen, wir müssen es auch begründen können. Warum wir dafür oder dagegen sind, je nachdem. Oder es gibt so etwas wie Schulentlassung, das kennt ihr im Westen wahrscheinlich nicht. Im Osten ist das eine Feier, wenn also die Kinder außer Sonderschule kommen sozusagen. Ja, also praktisch religiös mündig werden. Ja, also eine Art Mündigkeitsfeier gibt es in vielen Versammlungen bei uns. Oder Trauung. Oder Beerdigung. Da gibt es doch viele Rituale bei einer Beerdigung gerade. Da ist es vielleicht am wenigsten angefochten. Da hält man sich einfach an das, was üblich ist. Aber manche Dinge macht man ja doch nicht, die die anderen machen, die die Kirchen machen, oder? Und warum machen wir es ja nicht oder warum machen wir es? Das ist also die Frage. Darf man bei einer Trauung das Paar, das also vielleicht vorn sitzt, vielleicht sogar auf extra Stühlen, was manche sehr anrüchig finden, darf man da denen vielleicht die Hände auflegen? Oder was ist? Ja, darf man überhaupt Trauungen in der Versammlung abhalten? Und sollte es bei uns nicht ein bisschen mehr Feierlichkeit geben und vielleicht sogar Orgelklang? Es ist ja klar, dass in einer Wohlfühlgesellschaft solche Fragen einfach hochkommen. Das ist normal. Und man sagt immer, wir haben ein Recht auf Gefühle. Na gut, sind wir in der Versammlung denn gefühllos etwa? Haben wir gar keine? Soll sich bei uns niemand wohlfühlen können? Was machen wir eigentlich? Und was wollen wir? Wir merken also, so einfach lässt sich die Geschichte nicht erledigen. Für manchen von uns mögen diese Dinge ganz harmlos erscheinen und manchmal sind sie es auch wirklich, aber ich fürchte, es steckt in vielen Fällen doch viel mehr dahinter, als uns lieb sein dürfte. Und wir sollten uns auch mal fragen, wie ist das damals eigentlich in den Großkirchen zustande gekommen? Warum machen die das? Warum legen die so großen Wert auf solche Rituale? Wie kann es überhaupt dazu kommen, dass Rituale praktiziert werden, die so schrecklich weit vom Evangelium entfernt sind, wie etwa die Besprengung von Säuglingen? Oder das Hochheben einer Oblate in der katholischen Kirche, was angeblich aus so einem Stück Brot den Leib Christi machen würde. Oder das Besprengen von Säuglingen, das Christen aus kleinen Kindern macht. Wie kann es zu so einer Lehre überhaupt kommen? Keine Angst, ich will das nicht alles lang und breit erklären. Ich möchte nur die Prinzipien zeigen. Es sollte uns klar sein, wie es zu so etwas kommt. Wir wollen ja nicht nur Symptome behandeln, sondern sozusagen die Krankheit bekämpfen. Und ich denke sogar, dass die Bibel einen Begriff dafür hat. Also nochmal, ein Ritual und seine Zeremonie ist eine vorgeschriebene Handlung oder eine Handlung, die sich eben eingebürgert hat. Wie zum Beispiel so etwas Harmloses wie das Augenschließen beim Beten. Davon habt ihr noch nie etwas in der Bibel gelesen. Steht nämlich nicht drin. Oder gar das Händefalten. In der Bibel steht aber etwas, dass man so beten soll. Die Hände aufheben. Aber wenn ich das machen würde, würdet ihr mich sofort als Pfingstler verdächtigen. Andererseits dürftet ihr das ja gar nicht merken. Ihr habt ja eure Augen zu, was auch unbiblisch ist. Versteht ihr? Das irgendwie haut das nicht hin. Also wir haben durchaus auch Rituale. Manche sind ganz harmlos und wir haben auch viele Freiheiten dabei. Wobei die Schrift also das nicht vorschreibt, dass man unbedingt so beten muss. Es gibt alle möglichen Gebetshaltungen. Ja, vom Knien auf dem Angesicht liegen regelrecht. Oder auch stehen oder sonst wie. Die Frage ist natürlich, ab wann werden bestimmte Dinge verwerflich? Also Hände falten ist bestimmt nicht verwerflich. Wie wäre es mit Beten bei Hände in Hosentaschen? Was haltet ihr davon? Es gibt eine ganze Menge Amis, die machen das. Die wollen damit bewusst ihre Freiheit demonstrieren. Oder was würdet ihr halten, von einer, wenn man so betet? Ja, also so ganz so ohne ist es ja auch nicht. Denn eine Körperhaltung drückt immer was Bestimmtes aus. Drückt manchmal auch etwas Innerliches aus. Nicht immer, aber manchmal schon. Spielt eben doch eine Rolle. Gefährlich wird es nach meiner Ansicht vor allen Dingen dann, wenn sich mit Ritualen ein bestimmtes magisches Denken verbindet. Und wenn Rituale sogar zum Glaubensersatz werden. Schauen wir zunächst in die Schrift hinein und gucken uns einige biblische Zusammenhänge an. Ich will unseren Blick einmal richten auf das Priestertum im Alten Testament. Das ist das Erste. Denn manche Geschwister könnten ja fragen, ja, aber warum, um Himmels Willen, hat Gott dann so viele Rituale im Alten Testament vorgeschrieben? Und das war ja wirklich eine ganze Menge, wenn ihr das dritte Buch Mose lest oder überhaupt vom zweiten Buch Mose angefangen. Jede Menge, also 1000 Einzelheiten über Besprengung, über Räuchern, über bestimmte Handbewegungen. Und die Kleidung der Priester, warum soll es dann heute schlimm sein, wenn ein Pfarrer einen Talar trägt? Die haben es doch im Alten Testament auch gemacht. Versteht ihr, das sind natürlich Fragen, die automatisch entstehen können. Und um diese Sache zu klären, wollen wir uns erinnern zunächst an einige Grundsätze des biblischen Priestertums. 2. Mose 19, Vers 6. Als die Israeliten aus Ägypten kamen und den Berg Sinai erreichten, da hatte Gott ihnen Folgendes gesagt. 2. Mose 19, Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Gott sagte den Israeliten, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Warum? Er wollte also ein Volk haben, das ganz aus Priestern besteht. Es sollte sozusagen keine gewöhnlichen Leute geben, es sollten alle Priester sein. Wir haben gestern schon mal davon gesprochen, weil das in den Brüdergemeinden wirklich ein ganz wichtiges Prinzip ist, dieses allgemeine Priestertum. Aber das war damals die Absicht Gottes. Aber dann vergingen viele Tage, wo Gott nicht zu sehen war und Mose fehlte. Da verlangten die Israeliten von Aaron, dass er ihnen ein goldenes Stierbild anfertigt. Und sie wurden sehr glücklich damit. Es war ihnen ein Bild von Gott. Es war kein Götze zuerst. Oder im ursprünglichen Sinne, ja, die haben da nicht den Baal verehrt, sondern Yahweh, ihren Gott, mit diesem Stierbild. Gott hatte sie doch ausgewählt, seine Priester zu sein. Also konnten sie doch Gott verehren. Und so dienten sie jetzt dem goldenen Kalb als Priester. Gott wollte ein Königreich von Priestern, aber das Volk verehrte ein Kalb als ihr Idol. Wisst ihr, das ist das menschliche Konzept von Gott. Der Mensch will sich immer seinen eigenen Gott machen. Dabei denkt er zunächst nicht an einen fremden Gott, an einen Götzen, sondern er denkt wirklich an den wahren Gott im Himmel. An den denkt er schon. Ja? Aber von dem macht er sich ein eigenes Bild. Das war damals das Kalb, das goldene Kalb. Der Mensch möchte am liebsten einen Gott verehren, den er mit eigenen Händen gemacht hat. Als Mose dann in die Nähe des Zeltlagers kam und die Situation erkannte, wurde er sehr zornig und er zerbrach die steinernen Tafeln. Dann stellte er sich an den Eingang des Zeltlagers und rief, "Her zu mir, wer für den Herrn ist." Und daraufhin versammelten sich interessanterweise alle Söhne Levis. Also der ganze Stamm Levi, die Männer, versammelten sich zu ihm. Und er sagte zu ihnen, jeder lege, das steht 2. Mose 32, Vers 26, jeder lege sein Schwert an die Hüfte, geht im Lager hin und zurück von Tor zu Tor und erschlagt jeder seinen Bruder und seinen Freund und seinen Verwandten. Das klingt äußerst brutal. Aber Mose hat gesagt, egal wer es ist, erschlagt sie, weil sie das goldene Kalb verehrt haben. Es ist auch egal, wie eure Beziehung zu dieser Person ist. Davon unabhängig. Ihr sollt sie umbringen. Viele denken, wie konnte Mose so grausam sein? Wer erschlägt denn seine eigenen Brüder und seine Freunde? Aber von den 12 Stämmen hatten sich 11 nicht gerührt, als Mose im Namen Jahwes, im Namen des Herrn, rief, kommt her zu mir. Es kam niemand, nur der eine Stamm. Alle anderen wollten nicht mehr hören auf Gott und auf das Wort, das Mose praktisch im Auftrag von Gott gebracht hat. Sie hielten den Preis für zu hoch. Nur die Leviten gehorchten und mit dem Schwert an der Seite ging jeder von ihnen von Tür zu Tür. Ungefähr 3000 Männer wurden auf diese Weise umgebracht. Und seit diesem Geschehen ist der priesterliche Dienst den Leviten übertragen. Nicht mehr das ganze Volk, sondern nur noch die Leviten. Die Israeliten als Ganzes konnten nicht mehr ein Volk von Priestern sein. Der Segen Moses, 5. Mose 33, da steht Vers 8. Und für Levi sprach er, deine Tumim und deine Urim sind für den Mann, der dir treu ist, den du versucht hast bei Massa, mit dem du gestritten hast bei den Wassern von Meribah. Der von seinem Vater und von seiner Mutter sagte, ich habe ihn nicht gesehen, und der seine Brüder nicht kannte und von seinen Söhnen nichts wusste, denn sie haben dein Wort beachtet und deinen Bund bewahrten sie. Also noch viel später im 5. Buch Mose, also kurz vor den Toren Kanaans sozusagen, da hat das Gott ihnen noch gesagt, ja, ihr habt es gemacht. Ihr habt auf Gott gehört und das war wunderbar. Von dieser Zeit an gab es in Israel also 2 unterschiedlich große Klassen von Menschen. Da war auf der einen Seite Gottes Volk und auf der anderen Seite Gottes Priesterschaft. Ursprünglich wollte Gott, dass jeder einzelne Priester würde, aber das hat nicht funktioniert. Weil so viele Menschen in Israel die Welt und ihre menschlichen Beziehungen liebten, weil sie ungläubig waren und abgöttisch waren, wurde der priesterliche Dienst sozusagen vom gewöhnlichen Volk getrennt. Und es war entstanden eine Zweiklassengesellschaft. Und nun wurden alle Rituale, alle Zeremonien eben gerade dieser Klasse, also aus Levi dann nochmal eine besondere Gruppe, eben die Nachkommen Aarons, denen wurden jetzt diese Zeremonien speziell übertragen. Und die bekamen ganz besondere Vorschriften und wahrscheinlich deshalb, um sie eben vom normalen Volk zu unterscheiden. Deswegen die vielen Vorschriften für sie. Was die Israeliten durch das goldene Kalb verloren hatten, hat die Gemeinde jetzt aber wieder gewonnen durch den Herrn Jesus. Menschen wurden gerettet und können jetzt Priester Gottes sein. Ich lese mal 1. Petrus 2, Vers 5. Also 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Das ist jetzt was Neues. Also was im Alten Testament schon sehr zeitig verloren gegangen ist, das hat Gott seiner Gemeinde wieder neu geschenkt. Also Christsein heißt Priester sein, könnte man wirklich so sagen. Im Neuen Testament sind also alle Gläubigen Priester und deswegen darf es im Neuen Testament, in der neutestamentlichen Gemeinde, keine Unterschiede geben zwischen Klerus und Laie. Es hat sie auch nicht gegeben am Anfang, aber es hat sich dann entwickelt und es gibt sie ja doch. Es ist also so, in irgendeiner Weise, was passiert, dass das wieder da ist. Wie ist das gekommen? Woher kommt das überhaupt? Und das ist jetzt meine zweite Begründung dazu. Also die erste war also das Priestertum, also die biblischen Zusammenhänge. Das zweite, das gehört dazu, glaube ich, die Neigung zu Äußerlichkeiten. Wir neigen allesamt ungeheuer sehr zu Äußerlichkeiten. Der Mensch sieht eben das, was vor Augen ist. Und von dem, was er sieht, schließt er auf den Menschen. Ja, ist jemand ganz ordentlich und fein gekleidet, denkt, das ist auch ein feiner Mensch. In Wirklichkeit kann das der größte Verbrecher sein. Ist einer ein bisschen schlampig angezogen, dann denkt er, naja, was ist, wer weiß, was mit dem ist. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Und aus diesem Grund neigt ein Mensch, jeder Mensch, wenn wir nicht aufpassen, wir alle, man neigt dazu, geistliche Dinge zu veräußerlichen. Und das ist ein äußerst gefährlicher Trend. Ich will euch eine ganze Anzahl von Bibelstellen mal vorlesen, die das deutlich machen. So ist das immer wieder geschehen im Alten Testament. Und achtet mal genau drauf auf die Formulierung, denn manche denken ja, manche Christen denken falsch, dass Gott im Alten Testament eben Wert gelegt hätte auf die Äußerlichkeiten. Jetzt hört euch mal die Stellen an, die wir miteinander lesen, oder lest sie mit. 5. Mose 10, Vers 16. Da sagt Gottes Wort: So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Natürlich war Beschneidung angeordnet und die Israeliten hatten mit größter Sorgfalt darauf geachtet. Aber Gott sagt: Beschneidet die Vorhaut eures Herzens. Oder 5. Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du dem Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und am Leben bleibst. Gott wollte auch im Alten Testament schon das Herz des Menschen. Das will er immer. Psalm 34, Vers 18. Ein wunderschönes Wort. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Jeremia 4, Vers 4 und dann Vers 7. Jeremia 4, Vers 4. Beschneidet euch für den Herrn und entfernt die Vorhäute eurer Herzen. Ja, das sagte Jeremia ja auch zu Menschen, die zum Volk Israel gehörten, also alle beschnitten waren. Ja, beschneidet, entfernt die Vorhäute eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt, wegen der Bosheit eurer Taten. Jeremia 7, Vers 4. Und verlasst euch, 7, Vers 4, ich habe vorhin verkehrt gesagt, ne? Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur, wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den Fremden, die Waise, die Witwe, nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil, dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Israeliten, die waren sich so sicher. Die sagten, uns kann nichts passieren, wir haben doch den Tempel. Und als er jemand anfragte, da haben sie es nochmal gesagt, du, wir haben doch den Tempel, das ist der Tempel Jahwes. Hast du es nicht begriffen? So haben sie gedacht und das war falsch gedacht. Die haben sich so sehr auf den Tempel verlassen und Gott hat gesagt, nein. Ihr verlasst euch auf äußere Dinge. Ihr sollt tun, was ich sage und nicht einfach an den Äußerlichkeiten festhalten. Im Propheten Joel, plastisches Wort, das Joel 2, Vers 13. Und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich des Unheils gereuen. Also immer wieder das Gleiche. Auch im Neuen Testament wird das genauso bestätigt. Beispiel Römer 2. Römer 2, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, Noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also Gott kommt es auf den Glauben an, dass man mit ganzem Herzen bei ihm ist, dass man innerlich nicht heuchelt. Er legt gar keinen so großen Wert auf die äußere Einhaltung von Ritualen. Er hat sie damals zwar verordnet, dem Priestertum, damit sie sich unterschieden von den anderen. Aber das Eigentliche, was er immer wollte, ist, dass der Mensch mit ganzem Herzen bei ihm ist. Und schon im Jesaja 7, Vers 9, sagt er, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Darauf kommt es an. Ihr sollt erkennen, mir glauben, sagt Jesaja 43, Vers 10. Ja, ihr seid meine Zeugen, ja, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich derselbe bin. Oder Fasten. Das ist ja auch so eine Sache. Fasten klingt oft sehr fromm. Und es haben ja auch viele gefastet. Im Alten Testament, im Neuen Testament, sogar die Gemeinde, der Herr Jesus auch. Aber es gibt meines Erachtens keine einzige Stelle, wo Gott ausdrücklich das Fasten befiehlt. Nicht mal am Yom Kippur. Das haben bloß die lieben Brüder, die Elberfelder Bibel da übersetzt haben oder in den Anmerkungen haben die das geschrieben. Eigentlich steht es da nicht. Ich glaube, ich habe mir die Stelle irgendwo aufgeschrieben noch. Vielleicht kommt sie noch. Nee, habe ich nicht, wahrscheinlich. Also, ja, da steht, ihr sollt eure Seele kasteien. Hast du die Stelle? 16, ja. 3. Mose 16. Ja. Ja. Wisst ihr, da steht eine Anmerkung, Fasten. Finde ich ja merkwürdig. Fasten ist leicht. Den meisten von uns wird das mal ganz gut tun. Einen Tag nichts zu essen. Das ist überhaupt nicht schwer. Das hält man schon durch. Aber wirklich Buße zu tun, das ist extrem schwer. Ja, aufrichtig, von Herzen Buße zu tun. Und das ist es doch, was uns die Not macht. Das ist es, was dazu führt, dass Menschen aus der Gemeinde manchmal ausgeschlossen werden müssen. Nicht eine Sünde, sondern dass ein Mensch nicht Buße tut. Und das ist ungeheuer schwer. Der Mensch ist bereit, alles Äußerliche zu machen, damit er nur nicht Buße zu tun braucht. Er ist bereit, alle möglichen Zeremonien zu erfüllen, damit er nur sein Herz nicht ändern muss. Oder zugeben muss, wie es in seinem Herzen aussieht. Und der Herr Jesus hat es ja auch den Pharisäern damals vorwerfen müssen. Ich lese mal eine Stelle, Matthäus 23, Vers 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Dieses hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Also, der Mensch neigt dazu, geistliche Dinge zu veräußerlichen. Das geht dann so weit, dass er manchmal sogar geistliche Dinge durch äußerliche ersetzt. Also die erste Phase ist sozusagen, dass man das irgendwie stark äußerlich auch zeigen möchte. Dass man geistlich in Ordnung ist und irgendwann zeigt man dann nur noch das Äußerliche und der andere soll denken, ich sei geistlich in Ordnung. Und das ist dann gar nichts mehr. Das ist also die eine Seite, die eine Gefahr, also die Sache mit dem Priestertum. Die zweite ist diese menschliche Neigung zu Äußerlichkeiten. Deswegen mussten die Propheten ja auch immer wieder dagegen reden. Und eine dritte Sache, das könnte man nennen Elemente der Welt. Also die Sache mit dem Priestertum, dass da eine besondere Klasse sich herausbildet. Das zweite war also unsere Neigung zu den Äußerlichkeiten. Und das dritte, die Elemente der Welt. Ich lese mal Galater 4, Vers 3. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Wir waren versklavt unter Elemente der Welt. Es ist ja noch nicht so genau einzusehen, was Paulus eigentlich damit meint. Ich lese noch die anderen Stellen. Vers 9, Galater 4. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr ihr seid von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den Schwachen und seligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt. Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch. Der Vers 10 macht also deutlich, bei den Elementen der Welt geht es um das Beobachten bestimmter Zeiten, bestimmter Tageszeiten sozusagen, ja. Auch Tage, Monate, es sind also schwache Elemente, Prinzipien, die in dieser Welt wirksam sind. Es sind hier wahrscheinlich vermischt heidnische Hintergründe, denn die Galater, die kamen ja aus dem Heidentum. Die kannten das, die kannten auch bestimmte Dinge, zum Beispiel, dass man also bestimmte Tage einhalten musste. Und auch jüdische Hintergründe, die Juden kannten das auch. Dass man bestimmte Tage einhalten muss, Sabbat zum Beispiel. Oder Neumonde, ja, oder so. Ja, das waren ganz bestimmte Tage, da durfte man das nicht tun oder jenes nicht tun. Und dann sagt Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 8, es könnten also auch abergläubische Bräuche gemeint sein, also Tagewählerei und Ähnliches. Ja, wenn also ein Tag lautet Freitag, der 13. Wie viele haben dann doch Angst von den Gläubigen? Ne? Also es ist eine große Dummheit. Und wenn man sie fragen würde, glauben sie natürlich nicht dran. Aber im Innersten denken sie es doch manchmal. Ja, das sind also solche Dinge. Kolosser 2, Vers 8 steht, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Mir scheint von diesen Stellen her, dass es möglich ist, dass ein Gläubiger, also auch ein neutestamentlich Gläubiger, sozusagen wieder eingefangen werden kann von Elementen der Welt. Er war frei, Christus hat ihn frei gemacht. Aber dann wird er eingefangen von solchen Dingen, die zum Teil aus dem heidnischen Brauchtum stammen, zum Teil aus dem jüdischen Hintergrund oder um beides. Das Prinzip ist immer dasselbe. Wer zum Glauben gekommen ist, soll darauf achten, dass ihn also niemand einfängt. Man könnte so sagen, der Gegensatz zu einem christusgemäßen Leben ist ein Leben nach der Überlieferung der Menschen und nach den Elementen der Welt. Ich sage es nochmal, der Gegensatz zu einem christusgemäßen Leben ist ein Leben nach der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt. Kapitel 2, Vers 20 im Kolosserbrief. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch noch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Und dann kommen die Satzungen. Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Also diesen Elementen ist der Gläubige gestorben. Deswegen soll ihm niemand jetzt Zeremonien aufdrücken oder sagen, das darfst du nicht essen. Oder jenes nicht, ja? Wie das damals in Kolossä der Fall war. Man kann um den Kampfpreis gebracht werden, wenn man solche Elemente festhält und nicht das Haupt festhält. Das ist also auch, gerade in dieser Kolosserstelle ist das ganz deutlich gesagt. Also das Problem ist, und das kann man beobachten, dass die Menschen dann umso energischer an ihren Zeremonien festhalten, die gehen also förmlich hoch, wenn du das ändern willst. Die streiten sich um Dinge, bis aufs Messer unter Umständen. Es geht ihnen gar nicht mehr um Christus. Es geht ihnen um diese Zeremonie, um dieses Ritual. Und wenn das der Fall ist, ist größter Alarm, ja? Da muss man wachsam sein. Man kann um den Kampfpreis gebracht werden. Hier geht es nicht um dieses Verlorengehen, aber um den Kampfpreis kann man gebracht werden, wenn man solche Elemente festhält und nicht das Haupt. Sie stammen aus Geboten und Lehren von Menschen und führen zu einem, und das ist eine interessante Formulierung, gerade in Kolosser 2, wenn wir weiterlesen, zu einem eigenwilligen Gottesdienst. Also so, wie ihn sich die Menschen ausgedacht haben. Nun ist das bei uns vielleicht noch viel verrückter, also viel diffiziler. Wir sagen ja, Natürlich richten wir uns nach der Schrift. Und hinterfragst du aber jetzt irgendwas mal, dann wird die Sache auch ein bisschen unsicher, beziehungsweise manche gehen auch hoch. Manchmal halten wir schon auch Elemente fest, behaupten aber, es sei die Schrift. Man kann ja alles mit der Schrift begründen, bis hin zur Sitzordnung. Also was da für Anstrengungen schon unternommen worden sind. Solche Äußerlichkeiten, du kannst dich setzen, wie du willst. Hauptsache, es ist einigermaßen anständig. Ja, aber versteht ihr, da sind also solche Streitigkeiten ausgetragen worden. Das ist, also da muss man sich fragen, sind die noch normal? Das ist das Problem. Also drei Gefahrenpunkte, die man entdecken kann in der Schrift. Die Sache mit dem Priestertum, dass es da zwei Klassen Gesellschaft gibt. Ja? Und zuletzt war die Sache mit diesen Elementen der Welt, die von irgendwoher kommen, aus irgendeiner Tradition, einer jüdischen, einer heidnischen oder sonst etwas, oder einer brüderischen, kommen wir ja gleich drauf, oder es ist praktisch dieses, das, was in uns drinsteckt, dass wir immer gerne geistliche Dinge veräußerlichen, so rum. Das sind die drei Probleme. Ich sag's euch mal ein bisschen, wie das in der Kirchengeschichte lief. Das wäre mein dritter Punkt, Entwicklung von Ritualen in der Kirchengeschichte. Es begann also mit der Verletzung des Prinzips vom allgemeinen Priestertum. Viele haben das nicht getan, viele haben es einfach nicht gemacht. Sie fühlten sich in der Welt viel besser zu Hause. Und die waren also ganz froh drüber. Da gibt es in der Gemeinde welche, die kümmern sich schon. Denkt ja nicht, das gibt es bei uns nicht. In manchen Gemeinden, auch in manchen Brüdergemeinden, gibt es einen großen Haufen, der ist sehr zufrieden, wenn die anderen alles machen. Man fühlt sich ganz wohl in der Welt. Man ist mit seinen Dingen beschäftigt, mit seinem Haus, mit seiner Arbeit, mit der Familie, mit allem. Ja? Und die anderen mögen das machen. Und so entsteht ganz schnell, ohne dass man es eigentlich will, eine Zweiklassengesellschaft, weil man sich selbst nicht einbringt. Damals, am Anfang, in den ersten drei Jahrhunderten, gab es noch keine großen Probleme damit, obwohl sich das alles schon so entwickelt hat. Das war nämlich, weil es da fortwährend Christenverfolgungen gab. Und da konnte man sich nicht allzu sehr mit solchen Dingen rumstreiten. Ja? Und trotzdem, die Anfänger waren schon da. Es gibt zum Beispiel einen gewissen Ignatius von Antiochien, der ordnete schon um 110 an, 110 nach Christus. Das heißt also kurze Zeit, nachdem die Offenbarung geschrieben war. Er ordnete für seine Gemeinden an, dass Abendmahl, Taufe, Liebesmahl nicht mehr ohne Bischof, ohne Älteste oder Diakone gefeiert werden dürften. Nach dem ersten Clemensbrief, das ist also ein frommes Schreiben an Gemeinden von einem gewissen Clemens von Rom, ist also nicht, gehört nicht zum Neuen Testament, aber sagt einiges. Es gibt ein anderes Schreiben, das heißt der Hirt des Hermas. Das sind so nachapostolische Schriftstücke, ja, wo man Gemeinden ermahnt hat, so ähnlich wie der Paulus das auch getan hat. Und da gab es dann, also wenn man diese beiden Schriften liest, stellt man fest, dass es im Gottesdienst auch Ehrenplätze gab auf einmal. Älteste, Propheten, Märtyrer, Asketen und altbewährte Glieder der Gemeinde saßen auf besonderen Stühlen im Bogen rechts und links vom Mittelpunkt, während die Gemeinde weiter hinten stand oder saß. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das bekannt vorkommt. aber damit fing das einfach an. Man setzte Leute irgendwo an die erste Stelle. Darby hat damals sehr dagegen gekämpft, auch in einer Weise, die vielleicht über das Ziel hinausschoss, dass er sich demonstrativ dann irgendwo mal mitten unter die Geschwister gesetzt hat. Wenn du ein paar tausend Gläubige hast in einem Raum, da muss es Leute geben, die wirklich auf Ordnung achten. Ja? Das muss man manchmal auch zeigen. Das hat also mehr mit einer Funktion zu tun. Aber natürlich, es ist eine Gefahr, ja? Dass bestimmte Leute an einen gewissen Platz kommen wollen. Und mit der Anerkennung des Christentums vom Kaiser her, da kamen dann viele Außenstehende zur Gemeinde. Also seit Konstantin, das war ein großer Sieg für die Christenheit, dass der Kaiser Christ wurde. Vorher starben ja noch viele Tausende als Märtyrer, aber später wurde es populär, Christ zu sein. Und da kam natürlich viel leichter noch Heuchelei rein in die Gemeinden und all diese Dinge. Die Zahl der Gottesdienstbesucher wurde immer größer. Aber die Zahl derer, die sich beteiligt haben am Gottesdienst, die was mitgemacht haben, die wuchs nicht. Und das ist die Schwierigkeit. Ja, stattdessen entfaltete sich Reichtum und Prunk und solche Dinge. Und der Hauptgottesdienst wurde jetzt mehr und mehr zu einem komplizierten Gefüge heiliger Handlungen. Und die Vorstellung der Teilnehmer, die bewegten sich dabei, wenn sie diese Handlungen beobachtet haben, zunehmend im Magischen und Sakramentalen. Ja, man glaubte, durch diese feierlichen Handlungen wurde auch etwas bewirkt. Das haben viele natürlich vom Heidentum mitgebracht, aber das ist auch unwillkürlich, wenn man selbst nur noch Besucher ist, sich hinsetzt und das andere alles genießt. Ja? Und wenn dann mal die Zeremonie geändert wird, dann wird es schlimm. Dann denkt man, jetzt funktioniert es nicht mehr. Das ist heidnisches Denken. Ja? Man erwartet wesentliche Dinge von Äußerlichkeiten. Das ist das Problem. Okay, ich will jetzt also keine Beispiele weiter sagen aus der Kirche, auch aus Zeitgründen, sonst wird es zu lang. Das begann also mit den Sitzplätzen, das fing dann an mit ging weiter mit besonderer Kleidung. Und viele dieser Rituale wurden aus dem Alten Testament übernommen. In der katholischen Kirche ganz auffällig, bis zu dem Weihwasser steht ja auch im Alten Testament. Was eigentlich aufgehoben ist. Anderes kommt aus heidnischem Bereich. Ja, der Heide denkt eben, wenn er bestimmte Formeln ausspricht, dann kann er die Götter unter seinen Willen zwingen. Und das ist verführerisch. So dachten zum Beispiel die Söhne eines gewissen Skephas. Ja, wir treiben euch aus im Namen von Jesus, von dem Jesus, den der Paulus predigt. Das Ding ging nach hinten los und die haben viel Ärger gekriegt. Aber das ist so heidnisches Denken. Die Idee von der Vergebung der Sünden durch die Teilnahme an einer Opfermahlzeit. Ja, also das ist ja ungeheuer verführerisch. Meine Sünden werden vergeben, indem ich ein Stück Brot esse und einen Schluck Wein trinke. Das ist doch herrlich. Was wollt ihr noch mehr? Ich brauche den Herrn nicht, um Vergebung meiner Sünden zu bitten. Okay, man macht das im Chor und dann ist doch alles geregelt. Eine wirkliche Buße, wo geschieht das? Mit der Taufe ist das wirklich passiert. Da hat man also eine ganze Menge Vorschriften. Es gab dann so sehr zeitig ein gewisses Rituale Romanum. Also eine Schrift, wo das also alles aufgeführt wurde. Die ganzen kultischen Handlungen und alles, wie man das machen musste. Taufe, Ölung, Begräbnis, Segnungen. Und da gab es also Segnungen für Medizin. Es gab eine Segnung sogar für Bier und für Käse und für Brot, für Krankenwein, später auch für elektrische Lampen und alles. War vorgeschrieben, wie du deine Lampe segnen sollst, damit sie lange genug brennt oder so. Dann wurde also freigegeben das Kreuzzeichen und sowas. Also man hat dann auch Schiffe und Lokomotiven, gewisse Fahnen und auch Waffen gesegnet. Und das fand man dann alles in diesem Buch. Es gibt es auch bei uns ganz bestimmte Zeremonien. Es gab manche Extreme, es gibt auch extreme Brüdergruppen, manche extreme Raven zum Beispiel, wo also auch festgelegt war, ja, der Brot und Wein soll am Kopfende des Tisches stehen, der Tür gegenüber, damit die Hereinkommenden sie zuerst sehen. Die Gruppierung der Stühle um den Tisch war vorgeschrieben, was man machen darf, was man nicht machen darf, wer zuerst das Brot bekommt, versteht ihr? Das sind so viele totale Einzelheiten. Die Zeit war vorgeschrieben, wann man zum Brotbrechen zusammenkommen durfte. Das war also bestimmte Zeit am Vormittag. Manche Geschwister tun sich ja auch sehr schwer, wenn die Versammlungszeit mal geändert werden sollte, als ob das heilig ist. Brotbrechen am Abend zum Beispiel würde manchen nie in den Sinn kommen. Es gibt, also bei einer Versammlung weiß ich, dass sie es gemacht oder macht. Ich sage, da habe ich viel mehr Zeit und nicht diese Hatz am Vormittag. Bei uns im Osten früher war es so, dass also Versammlung Vormittag und Nachmittag war. Hatte auch Sinn. Da waren ja auch viele Geschwister, hatten sich bekehrt in umliegenden Orten um die Versammlung herum. Und die kamen natürlich am Vormittag zur Versammlung gelaufen, ein, zwei Stunden manchmal, hatten dann Gemeinschaft beim Brotbrechen, das war immer vormittags, und dann wurden die eingeladen von den Geschwistern, die an diesem Ort wohnten. Man hatte über ganzen Mittag Gemeinschaft und nach dem Kaffee trinken, da ging man nochmal in die Versammlung und hörte die Wortverkündigung. Das war bestens. War wirklich ideal. Passte irgendwie auch mit den Viehfütterungen sinnvoll zusammen, dass man das vorher oder hinterher erledigen konnte, weil ja viele in der Landwirtschaft waren. Eine sinnvolle Ordnung. Und dann auf einmal, dann schwören Leute drauf, wehe euch, ja, wenn ihr das zusammenlegt am Vormittag. Es ist eigentlich durch die Beweglichkeit und durch die Autos und so ziemlich sinnlos geworden. Aber das ist dann heilig. Und ihr seid nur dann in der richtigen Versammlung, wenn ihr diese beiden Versammlungszeiten so einhaltet und nicht anders. Viele denken so. Versteht ihr, das ist ein unwillkürliches Denken. Wir sind das so gewöhnt. Aber das ist ein Denken in Ritualen, denn dazu sagt die Schrift nichts. Und wenn man aber anfängt, diese Dinge dann, wer weiß wie, ellenlang noch zu begründen, dann sind wir mittendrin in der Gefahr. Es klingt nicht sehr gut, wenn man sagt, also, ja, Rituale in Brüdergemeinden, aber der Begriff ist eigentlich neutral und wir sollen einfach aufpassen, dass wir nicht solchen Dingen verfallen. Ja, wie ist das mit manchmal mit einer besonderen Sitzordnung, der sogenannten ersten Reihe? Ja, manches sein ganzes Bestreben war, ich will mal auf der ersten Reihe sitzen. Ich kenne Leute. Oder ihr kennt diese Geschichte, ich weiß gar nicht, wie ihr es macht hier. Ich weiß auch nicht, in welche Fettnäpfchen ich jetzt alles reintrete. Also die Geschichte mit dem Tuch über dem Brot und Kelch. Ne? Was manche dafür eine Zeremonie draus gemacht haben. Vielleicht ursprünglich eine ganz praktische Handhabung, dass also keine Fliegen da reinkommen oder sonst was. Ist schon denkbar. Aber was soll das heute? Wird nicht gerade da verdeckt, was im Mittelpunkt stehen sollte? Man sieht nur ein fein gestärktes weißes Tuch. Und warum in aller Welt denkt man das dann hinterher wieder drauf? Da ist doch egal. Also versteht ihr, bei uns hat es bald mal einen Streit gegeben deswegen, in meiner Heimatgemeinde. Und wir sagen, okay, wir lassen uns, wir streiten uns nicht drüber. Aber das ist schon ein Punkt. Wo Menschen anfangen zu streiten, sind sie den Ritualen verfallen. Das ist es ja. Ist ja der beste Beweis dafür. Oder macht ihr das eigentlich? Wie verhält sich das mit dem Erdnachwurf beim Grab? Ja, also wer der Prediger, einige von den Brüdern, ich sehe wenigstens zwei hier, die das bestimmt schon machen mussten, also bei Beerdigung, ja, und wirft man da nur dreimal so ein bisschen Erde oder Blumen oder was auch immer da hinterher? Und wie ist es nun mit der Segnung bei einer Kinderdarbringung? Darf man das machen? Wie ist es bei einer Trauhandlung? Darf das überhaupt sein in der Versammlung? Darf man nach einem Ja-Wort fragen? Oder Handauflegung, all solche Dinge. Einige der Dinge, die ich jetzt genannt habe, stammen aus dem Neuen Testament, andere nicht. Ja? Und ich will versuchen, jetzt mal einige Kriterien anzugeben, die wir für die Beurteilung von Ritualen anwenden können. Erstens, lässt sich etwas eindeutig aus dem Neuen Testament ableiten? Taufe, Brotbrechen zum Beispiel. Ist sicher vorgeschrieben im Neuen Testament. Und damit sind gewisse Äußerlichkeiten auch vorgeschrieben, aber nur gewisse. Beim Brotbrechen, es müssen zwei Elemente da sein, wie man früher später in der Kirchengeschichte gesagt hat. Also es muss Brot sein und Wein. Normalerweise, es ist nicht mal, man kann sich darüber streiten, muss es Wein sein oder Saft? Da gibt es auch wieder Streit bis aufs Messer. Okay, ist das eine nun, sind mir dann die Sünden vergeben, wenn Wein drin ist oder nur, wenn Saft drin ist? Versteht ihr? Diese dummen Streitereien manchmal, das hat praktische Gründe. Es hat Gründe, wenn vielleicht etliche Alkoholiker sich bekehrt haben und damit Probleme hätten. Aber wir streiten drum, das heißt, wir hängen drin. Also zunächst, vorgeschrieben vom Neuen Testament her ist nur, dass wir es tun sollen, zum Gedächtnis des Herrn. Dass die Zeichen da sein müssen, das war's. Viel mehr nicht. Wenn man unbedingt überlegt, ja, was muss es für Brot sein? Darf ich gewöhnliches Brot nehmen? Darf ich Knäckebrot nehmen? Muss das was extra gebacken sein? Da kommen wir sofort rein. Aber ist klar, jemand, der das nun macht, der fürs Brot sorgen muss, macht sich natürlich Gedanken drüber. Und wenn er jedes Mal was anderes macht, dann fragen die anderen auf einmal, okay, was machst du jetzt? Na und? Wenn es mal anders ist, stimmt das dann nicht mehr? Machen wir da nicht doch ein Sakrament draus? Und dieses Fragen, ist das nicht gerade der beste Beweis dafür, dass wir eben doch da mehr draus machen, als es wirklich ist, oder? Bei der Taufe muss natürlich sein, dass also Wasser da sein muss, dass der Name des Herrn angerufen wird dabei, dass man auf den Namen des Herrn oder auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes tauft. So wird es uns berichtet in der Apostelgeschichte. Muss Wasser da sein? Taufe heißt eigentlich untertauchen. Also ist die Sache relativ klar. Alles andere ist ziemlich frei. Das war das erste Kriterium. Lässt sich das aus dem Neuen Testament ableiten? Bei diesen zwei Dingen schon. Aber ihr seht, sofort kommen doch ein paar Äußerlichkeiten dazu. Nehmen wir ein zweites Kriterium. Wird das Prinzip des allgemeinen Priestertums verletzt oder nicht? Wird vielleicht eine Person ungebührlich in den Vordergrund gestellt? Dann wäre es gefährlich. Also die Tendenz ist immer vorhanden und wir müssen hier wachsam sein. Bei einer Taufe wird ein Reisebruder eingeladen und selbstverständlich soll der die Taufe machen, oder? Ich hoffe nicht. Ist der vielleicht heiliger als ein anderer? Paulus sagt ja mal, also der Herr hat mich nicht gesandt zu taufen. Und ich habe niemand bei euch getauft. Ja, dann fällt ihm ein, aha, doch, den einen habe ich getauft. Aber er legt eigentlich gar keinen Wert darauf, dass er das tut. Das kann irgendein Bruder tun. Oder glaubst du, du bist bloß dann richtig beim Herrn, wenn der Bruder X sich getauft hat? Das ist ein Schwachsinn, ist das. Aber so reagieren wir manchmal. Drittens, besteht die Gefahr, also als Kriterium, geistliche Dinge zu veräußerlichen oder äußerliche Dinge zu vergeistlichen. Die Tendenz ist auch immer da. Meistens beginnt alles mit einem Wandel im Geist und dann werden Dinge ritualisiert, die ursprünglich geistlich waren. Man müsste fragen, welche Rolle spielen die Elemente der Welt? Dieses heidnisch-jüdische Prinzip der Elemente der Welt, der menschlichen Überlieferung. Und eins, ich habe es schon immer wieder gesagt, als fünftes Kriterium, ich möchte es mal mitnennen, ich will es dann auch gleich mal anwenden, aber als fünftes Kriterium führt der Bruch des Handlungsschemas zu einem Angriff auf die Person. Das heißt, wenn jemand sich nicht genau ans Schema hält, also wenn jemand das Tuch aufdeckt an der verkehrten Stelle, der kriegt Zoff. Also der deckt es vielleicht auf, bevor man das erste Lied gesungen hat. Beim anderen darf es erst aufgedeckt werden, nachdem das erste Gebet gesprochen wird. Beim anderen unmittelbar, bevor Brot und Wein ausgeteilt werden. Also versteht ihr, wenn jemand das mal aus Naivität oder es ist ein fremder Bruder vielleicht, na gut, dem sieht man es noch nach, der weiß es halt nicht besser, aber einer von den eigenen, wenn der es plötzlich an der verkehrten Stelle macht, wenn es da Ärger gibt, dann habt ihr Rituale. Dann habt ihr sie. Das ist ganz einfach. Und wir hängen da drin, ja, wir legen mehr Wert auf diese Einhaltung, als die Sache selbst überhaupt bedeutet. Wir könnten das jetzt auf viele Dinge anwenden auf andere Kriterien, also zum Beispiel Trauung. Darf das überhaupt sein? Es ist interessant, dass in den Kirchen, ich habe mir das aufgeschrieben, eine Trauung erst ab dem 16. Jahrhundert überhaupt in der Kirche sein durfte. Vorher haben die Kirchen gar nicht zur Verfügung gestellt, aber in den Kirchen hat man natürlich die Anschauung, ja, das ist doch ein besonderer Gottesdienstraum. Jetzt fühle ich mich natürlich zu Spörtchen zurückversetzt. Da sagt, sind das die Steine? Ist das der Mörtel, der das heilig macht? Ist das nicht gerade ein heidnisches Denken? Ich weiß, dass es in Versammlungen Streitereien gab. Da ging es darum, also darf man eine Hochzeitsfeier im Gemeindesaal abhalten? Manchen war das doch dann heilig. Ja, was ist denn hier heilig eigentlich? Ist das Holz da oben? Das schöne Gewölbe? Versteht ihr, was haben wir für ein Denken? Ist das nicht wirklich ein heidnisches Denken? Ja? Dass wir etwas heilig machen, was gar nicht heilig ist, was alles vergehen wird mit der Welt. Der Herr sagt, was nicht vergeht. Das war was ganz anderes. Und nicht diese äußeren Dinge. Immer wieder das Problem. Also, wir wollen also wirklich zur Vorsicht mahnen. Zur Taufe nochmal eine ganz praktische Sache. Ob ein Bekenntnis zum Glauben vor der Taufe noch einmal erfragt wird, ob der Täufling sein Bekehrungszeugnis erzählt, ist eigentlich egal. Er kann es machen. Wenn wir eine Vorschrift draus machen, wird es schwierig. Manche hat sich schon dran gestoßen, da gehen die Brüder rum oder einer oder zwei, gratulieren den Täuflingen, schenken noch einen Blumenstrauß. Ja, ist es schlimm? Schlimm ist, wenn sich einer darüber aufregt. Und schlimm ist andererseits, wenn es immer einer sein muss. Ja, wir machen Rituale draus, so ist es bei uns. Noch schlimmer wäre es also, wenn bloß ein bestimmter Bruder die Taufe vornehmen darf, da wäre das Prinzip vom allgemeinen Priestertum verletzt. Hier müssen wir widerstehen. Ja, was? Taufkleidung, nächstes Problem. Was ziehen wir denn an? Das kann dem praktischen Ermessen überlassen sein. Machen wir keinen Kult draus. Ja? Ein weißes Kleid, die Täuflinge, ja, Symbol für Reinheit, denkt man unwillkürlich. Aber der Täufer hat meistens einen schwarzen Kittel an. Was ist das dann für ein Symbol? In manchen Gemeinden ist es so. Da kann man also ganz praktisch sein. Wir haben uns, glaube ich, irgendwelche Berufskleidung gekauft. Ich glaube, Maurerklamotten. Hose und Jacke kriegen sie bei uns alle. Aus praktischen Gründen. Das ist doch egal wie. Es muss aber anständig aussehen. Es muss schon eine gewisse Würde auch haben, nicht unzüchtig sein. Das kann bei sowas auch leicht passieren. Das muss man also alles bedenken. Bei der Trauung. Ist doch schön, wenn die Verwandten da sind, auch Ungläubige. Könnte man ihnen bei dieser Gelegenheit nicht ein Wort Gottes sagen? Wäre das nicht schön? Man weiß, wir wissen, die Ehe wird nicht geschlossen durch die Trauhandlung, die wir hier vornehmen. Nach göttlicher Ordnung wird die Ehe, ich sag's mal jetzt ganz kühn, auf dem Standesamt geschlossen. So war das in biblischer Zeit immer. Es gab natürlich kein Standesamt, aber das war praktisch die öffentliche Heimholung der Braut. Der öffentliche Vollzug des Zusammenlebens, ja, das war das. Aber natürlich darf man ein Segenswort sagen. Also es kommen natürlich eine Menge Fragen bei Beerdigungen. Ja, manche Sitten, das hat mich schon auch abgestoßen in bestimmten Gegenden. Ja, das sind fast okkulte Dinge dann also auch üblich. Man fasst das Leichentuch an, man küsst das sogar unter Umständen. Man verneigt sich vor dem Sarg. Mich fragte mal jemand bei einer Beerdigung, darf ich das Kreuz vorantragen? Ist mir doch egal. Oder so, ja. Aber das war dann schon wieder eine bestimmte Zeremonie, die da üblich war. Ich wusste das nicht. Ja, das Kruzifix wurde vorangetragen. Der Erdnachwurf bei Beerdigungen, muss das sein? Kann ich den weglassen, wie das Tuch bei dem Brotbrechen? Bedeutet eigentlich, ich habe meinen Pfarrer gefragt, was heißt denn das eigentlich? Warum macht man das? Mit dem Erdnachwurf. Ich sah da nie einen Sinn drin. Und da hat mir erklärt, das stammt von, also es ist ein Rudiment sozusagen von der Nachbarschaftshilfe. Früher haben die Nachbarn dann wirklich das Grab zugeschaufelt. Und das ist nur ein Symbol dafür, ja, dass man das halt, also, dass man so tut, als ob man jetzt auch noch schaufelt. Man schmeißt auch bloß ein paar Blumen rein. Darauf kann man nur auch verzichten. Klar, man darf bestimmte Bibelworte verwenden. Versteht, das Problem bei diesen Ritualen, ich will zum Schluss kommen. Die Beschäftigung mit dem Thema hat mich dazu gebracht, manche Dinge, die ich früher einfach so gemacht habe, mal neu zu überdenken. Manches, was ich früher gemacht habe, würde ich heute nicht mehr machen. Andererseits hat es mich aufmerksam gemacht auf die Gefahr der schleichenden Veränderungen. Und dass wir fixiert sind auf ganz bestimmte äußerliche Dinge und wehe, wenn die geändert werden. Das dürfte nicht sein. Eigentlich haben wir die Freiheit. Gerade beim Brotbrechen, wo wir so viel Freiheit haben, wo so viele sich beteiligen könnten, da legt man manchmal den genauen Wert auf eine genaue Reihenfolge. Also wenn da einer an der verkehrten Stelle betet, ist mir mal passiert in irgendeiner Gemeinde. Ich dachte, jetzt wäre es gut zu beten. Ich fühlte, das wäre jetzt dran. Ich fühlte mich gedrängt, einfach durch die Bibelworte, habe gebetet. Jetzt dachten die Brüder, ich bete für den Kelch. Wollte ich aber nicht. Oder fürs Brot erstmal, ja. Also all diese Fragen, man kommt durcheinander. durch äußere Dinge. Wir wollen also darauf achten, auf so etwas, dass nicht aus einem geistlichen Geschehen ein Ritual wird. Das geistliche Geschehen ist, dass ich mit dem Herzen dabei bin. Dass ich wirklich mitmache, dass ich wirklich mitdenke. Und nicht, dass es bloß äußerlich abläuft. Wir werden vor unserem Herrn nicht bestehen können, wenn wir nicht immer wieder unsere Herzen und Gedanken ihm weihen und immer wieder von ihm korrigieren lassen und in beständiger Hingabe an ihn leben. Das ist viel schwerer, als bestimmte Rituale einzuhalten. Ich würde jetzt nicht kämpfen, wenn man das irgendwo so macht, dann macht das doch. Ich werde nicht streiken bei euch, wenn ihr eine bestimmte Ordnung habt, hat man sowieso automatisch. Man muss also auch keine Angst davor haben, aber versteht ihr, der Punkt, ja, wenn man es nicht mehr ändern darf, wenn man nicht mehr drüber nachdenken darf, dann hat es einen Stellenwert erreicht, den es nicht haben soll, nach der Schrift. Da sind wir in Gefahr zu veräußerlichen und genauso zu werden wie die, von denen wir eigentlich herstammen. Unsere Voreltern, geistlichen Väter sozusagen, ja, die solche Systeme verlassen haben, die total ritualisiert waren und weltlich geworden waren. Möge der Herr uns wirklich davor bewahren, dass wir frisch und lebendig bei ihm bleiben. Ich danke für eure Geduld mit mir.